New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen New Minds AI-Folge. Heute sitzt mir nicht top gestylt und super vorbereitet der Jens gegenüber, sondern top gestylt und super vorbereitet ein spannender Gast, nämlich der Felix. Und ich freue mich heute über das Thema LLM Visibility zu sprechen. Und Felix, danke, dass du da bist. Vielleicht sagst du zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und was hast du eigentlich mit KI zu tun?
Super, sehr schön. Freut mich, hier zu sein. Max, genau, Felix. Ich bin bei OMAX tätig, digitale Strategieberatung mit angebundenem Execution Arm. Und was ich da mache, ist, dass ich unsere Digital Marketing Practice verantworte. Also sprich 40 Consultants, die sich mit den Bereichen Customer Activation und Customer Acquisition beschäftigen und das eben mittlerweile sehr, sehr stark über LLMs und man muss jetzt ja heute schon fast sagen, aber auch klassischen Kanälen wie beispielsweise Google-Suche, Organic Paid, aber auch Social Media, Campaigning etc., also alles, was dazu gehört, um den Funnel zu füllen. Und AI ist insofern einfach für mich mittlerweile ein unverzichtbares Thema geworden. Einerseits, was persönliche Effizienz angeht, aber andererseits natürlich auch, weil wir einen fundamentalen Shift in der Customer Journey sehen.
Super. Das heißt, hol die Zuhörer und Zuhörer ab. Was macht ihr so? Was habt ihr so für Kunden? Was ist so euer Portfolio? Und wie kam das Thema das erste Mal auch auf? Also, ich meine, ChatGPT, klar, aber seid ihr dann auf die Kunden zugegangen und habt gesagt, da kommt was? Oder war es der Kunde, der auf euch zukam?
Also tatsächlich, wir sind tätig im Prinzip in drei Säulen. Säule Nummer eins ist Transaktionsberatung. Das heißt, Investor A kommt auf uns zu, fragt, ist es eine gute Idee, Unternehmen B zu kaufen, und wir machen die Due Diligence drauf, unterstützen aber Investoren auch dabei, am Ende des Tages den Wert der Companies in ihren Investments zu steigern. Säule Nummer zwei ist digitale Strategieentwicklung. Das kann alles sein von dem 100-Tage-Plan bis hin zum 5-Jahres-Transformationsprogramm. Und Säule Nummer drei ist dann auch wirklich die Execution. Das heißt, ich sage immer, wir löffeln die Suppe auch aus, die wir unseren Kunden einbrocken. Das heißt, am Ende des Tages sind unsere Strategien immer built to work und nicht einfach nur schöne PowerPoints, weil wir am Ende diejenigen sind, die dann auch in der Execution gerade für stehen. Und das alles ist ummantelt von den Themen Data, Tech und AI. Und da haben wir ein riesengroßes Team, über 100 Leute, die sich einfach nur wirklich mit Data, Tech, AI in the Core beschäftigen. Und dadurch haben wir eben in unseren anderen Bereichen, sei es Transaktionsberatung, sei es Digital Marketing, wie in meinem Fall, sei es CRM etc., immer dieses Mindset auch dran, wirklich ahead of the game zu sein. Und dementsprechend sind wir da sehr, sehr hinten dran, die Trends früh zu erkennen, und können das eben durch unsere Tätigkeit in der Transaktionsberatung auch. Und dementsprechend sind wir da sehr, sehr früh an den Markt gegangen mit verschiedenen Whitepapern etc., so dass es eigentlich wir waren, die auf die Kunden zugegangen sind und dadurch die Gespräche starten konnten.
Und was bedeutet jetzt eigentlich dieses LLM Visibility? Ich meine, wir sind ja tief drin in der Bubble und ich weiß natürlich, was es bedeutet. Wir haben ja auch schon gemeinsam ein Projekt gemacht. Dementsprechend hol mal unsere Zuhörer ab. Vielleicht, die haben ja ein unterschiedliches Skill-Level bei uns, aber hören immer interessiert zu. Wie verändert sich denn die Sichtbarkeit von Marken und von Medien und Menschen generell über diese Sprachmodelle? Was ist denn das?
Genau, also prinzipiell erstmal, um vielleicht einen Schritt zurückzugehen, LLM Visibility bezeichnet am Ende die digitale Sichtbarkeit von Inhalten, von Brands, aber auch von Personen innerhalb der Antworten von Large Language Models, also LLMs, also solchen Systemen wie beispielsweise ChatGPT, Gemini oder auch Claude. Und statt auf klassische Suchmaschinen-Rankings abzuzielen, wie es in der Vergangenheit der Fall war, geht es bei LLM-Visibility eben darum, wie prominent man in den von den AI-generierten Antworten auftaucht. Also wenn ein Nutzer jetzt beispielsweise den Chatbot seines Vertrauens fragt, ich suche nach einer neuen Filter-Kaffeemaschine, welche Produkte sind empfehlenswert, entscheidet am Ende die LLM-Engine, wen sie in diesen Antworten erwähnt und zitiert. Und diese Sichtbarkeitsdimension, die gewinnt aktuell wirklich rasant an Bedeutung. Also lass mich nicht lügen, aber die letzten Zahlen, die ich gelesen hatte, war, dass ChatGPT wöchentlich über 800 Millionen aktive Nutzer hat, 2,5 Milliarden Prompts täglich. Und das Spannende hier ist, das sind lauter Interaktionen, die für uns in traditioneller Web Analytics eigentlich so gar nicht sichtbar sind, weil wir noch keine Analyseplattformen haben und die Daten dementsprechend nicht attribuieren können. Es ist also extrem viel Bewegung in diesem Markt gerade eben da.
Und das ist ja so ein Riesenthema, ich meine auch für unterschiedliche, ich glaube die Publisher sind ja die auch, die sehr, sehr laut geschrien haben und sehr, sehr große Probleme haben werden. Jetzt hat ja Google ja auch den Chat, die KI-Chat-Funktion ja gelauncht, letzte Woche glaube ich war es in Deutschland, dementsprechend ist ja da hier viel im Markt. Jetzt sind natürlich die Zahlen noch nicht so da im Vergleich zu Google, also ich glaube das ist ähnlich wie beim Fernsehen, ein schleichender Prozess, der vonstatten gehen wird. Zum Vergleich, also die Einschaltquoten beim Fernsehen, ich hatte letzten Montag witzigerweise ein sehr nettes Abendessen mit einem sehr, sehr guten, vernetzten und, sag ich mal, Entscheider in der Branche der Unterhaltungsmedien. Und der hat mir einfach mal so ganz, ganz schnell die Quoten gezeigt, ne? Also da können wir jetzt aus Digitale so ein bisschen lachen über das Thema, wie Quoten berechnet werden. Aber es ist ja sozusagen legitim. Und da war ich schon sehr erschreckt, dass am Samstag irgendwie Primetime bei den Privatsendern, was da gerade an Zahlen sind. Das ist ja auch so ein schleichender Prozess und vielleicht wird sich dieser schleichende Prozess für die Google-Suche auch ein bisschen verändern. Ich glaube jetzt nicht von heute auf morgen, aber es kommt was und ich glaube, man muss ja sozusagen einfach vorbereitet sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Thema. Das heißt, wie entsteht sozusagen so ein Sichtbarkeitsmechanismus in der Welt von so KI-Antworten? Weil du weißt ja selber, wir reden ja oft drüber, wir zwei oder auch wir sind in den LinkedIn-Bubbles unterwegs, dann ist sozusagen immer die neuen Trends in der Dienstleistung, ja, mal war es Krypto, dann war es NFTs, jetzt ist sozusagen, komme meine Mentoring-Gruppe und ich stelle ChatGPT für dich ein. Aber mal Hand aufs Herz, Sichtbarkeitsmechanismen, wie kann man, gibt es da Faktoren, die überhaupt das beeinflussen, was muss man da so ein bisschen so, vielleicht so einfache Schritte erklärt, was muss man denn beachten?
Wenn ich darf, würde ich gerne davor nochmal kurz auf den Punkt eingehen, den du gesagt hast, dieser schleichende Prozess, bevor ich dann auf die Sichtbarkeitsmechanismen eingehe. Ich stimme dir da voll und ganz zu. Also es ist ein hochstrategisches Thema natürlich, weil wir jetzt den Impact auf die Transactions heute noch nicht in dem Maß sehen, dass sie jetzt irgendwie vergleichbar sind mit traditionellen Kanälen. Weil wo die LLMs heute ansetzen, ist ganz klar Upper Funnel. Also das LLM wird eigentlich der erste Touchpoint, den User mit einer Brand hat. Und dementsprechend ist es ein extrem starker Brandbuilding-Effekt. Wir sehen da jetzt gerade eben einfach einen Shift weg von den Suchmaschinen hin zu Antwortmaschinen. Und das bedeutet für Brands einfach, entweder man kommt in der Antwort vor oder man ist unsichtbar. Also so einen zweiten Treffer auf Seite 2, wie es bisher bei Google war, den gibt's einfach nicht. Und dementsprechend sehen wir aber auch heute schon tatsächlich ganz, ganz massive Auswirkungen. Also wir sehen weniger direkte Klicks auf Webseiten, gerade für Upper-Funnel-Themen, aber mehr implizite Präsenz. Das bedeutet, dass eine Erwähnung durch die AI wirklich tatsächlich als sehr, sehr autorative Empfehlung wirken kann und den User wirklich dazu triggert, sich mit einer Brand auseinanderzusetzen. Das heißt, dass am Ende Unternehmen tatsächlich vor der Aufgabe stehen, ihre Produkte, ihre USPs etc. neu zu denken, damit die AI sie in Anführungsstrichen eigentlich kennt. Und was ganz, ganz relevant ist, ist tatsächlich auch das Thema Brand Sentiment. Weil LLMs bewerten Brands nicht neutral, sondern sie aggregieren natürlich, was User über diese Brands sagen. Also wir hatten beispielsweise einen Use Case in einem Projekt, in dem bei einem Kunden veraltete YouTube-Videos online waren. Die hatten nichts mehr mit dem Offering zu tun. Und unter diesen YouTube-Videos haben sich massiv schlechte Kommentare gehäuft. Und interessanterweise haben sie Kommentare auf Probleme abgezielt, die heute längst gelöst waren. Aber das LLM gräbt all diese Leichen aus dem Keller aus, zieht sie in die Antworten mit rein und dementsprechend hat das LLM diese Brand als sehr, sehr negativ bewertet. Und das zeigt einfach nochmal, was für einen Impact LLMs trotzdem auch schon heute haben in der Entscheidungsfindung.
Ja, ich glaube auch vielleicht auch noch ein Punkt, wenn ich hier noch direkt rein kann, ist ja, also unser Feld, also neben, sag ich mal, AI-Feld, ja auch das ganze Digital oder Social, ist ja lange Zeit so, in der ganzen Marketingstrategie muss es mit dabei sein. Aber jetzt, finde ich, sieht man auch in dem LLM-Visibility wiederum in die andere Richtung, wie viel Impact ja so eine, sag ich mal, YouTube-Kommentarspalte, so eine Reddit-Thread oder so eine Facebook-Gruppe am Ende dann auch hat auf was er, ob das jetzt gut ist vom LLM Qualitätssources oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, da können wir jetzt ethisch drüber diskutieren, aber du weißt, was ich meine. Das heißt, man muss jetzt ja noch mehr irgendwie 360 Grad auch die ganzen Channels irgendwie Listening machen, schauen, was da geht, wie tauschen sich denn die Communities überhaupt über die Marke aus, damit nicht sozusagen der ChatGPT-Crawler irgendwo über einen falschen Thread drüber geht, bei dem sozusagen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, die Marke eigentlich ein altes Problem schon längst gelöst hat und die Leute sich trotzdem damals noch drüber aufhören und sagt, also die Marke, die funktioniert nicht, weil, und das ist ja natürlich super interessant. Und wie geht ihr da vor? Also was wir holen uns mal ab, wie, was sind sozusagen da die Methoden oder was kann man dagegen machen?
Also ich meine, prinzipiell, wir haben immer einen dreistufigen Approach, ganz klassisch zuerst eine Es-Ist-Analyse, darauf aufbauend bauen wir die To-Be-Roadmap auf und unterstützen dann auch sehr, sehr gerne in der Execution tatsächlich. Das ist eben das, wo diese OMAP-USP reinkommt, we walk the talk und können tatsächlich auch wirklich bei der Implementierung der entsprechenden Maßnahmen helfen. Wenn wir über die Sichtbarkeitsmechanismen sprechen, da wird es tatsächlich extrem spannend. Also es gibt jetzt da draußen nicht wenige Akteure, die beschwören, dass LLM-Visibility eigentlich nichts anderes als eine Art SEO-Plus sei. Das ist meiner Meinung nach recht verkürzend, weil alle Daten, die wir in unseren Projekten erhoben haben, zeigen anderes Bild. Also dazu sei gesagt, ich komme selbst aus dem SEO-Bereich. Dementsprechend über SEO lasse ich eigentlich nichts kommen. Und dieser Bereich ist immer noch sehr, sehr wichtig. Einerseits als eigenständiger Channel, weil es wäre jetzt auch ein Fehler zu sagen, ich shift alles auf LLMs und vernachlässige meine traditionelle Lead-Generierung, aber andererseits eben auch als Teilstück dieser Gleichung LLM-Visibility. Und wichtig dabei ist die Betonung Teilstück, weil klassische SEO-Optimierung hat in der Vergangenheit darauf abgezielt, häufig vor allem den Website-Content zu stärken, vielleicht ein bisschen Backlinks zu generieren und im Best-Case noch fragmentierten Video-Content zu erstellen. Aber das LLM durchforstet natürlich jetzt jede Ecke des Webs. Und das bedeutet, dass Channels wie Social Media, User Reviews, Discussion Boards, aber auch UGC, also User Generated Content, enormen Bedeutung gewinnen. Und das eben im Gegensatz zur Vergangenheit auf eine sehr, sehr strukturierte Art und Weise. Also ein Beispiel, einer unserer Kunden, der kommt aus dem Supplement-Sektor und der hat seit Jahren nur minimal in SEO investiert und ich weiß das, weil ich immer wieder auf erfolglos versucht habe, da zu landen. Dementsprechend passiert auch. Und aber dieses Unternehmen ist tatsächlich immer traditionell extrem stark in Social Media und YouTube gewesen. Und dreimal darfst du jetzt raten, wer trotz wirklich stark ausbaubarer SEO-KPIs auf einmal super visibel in LLMs ist. Und das zeigt einfach, wie sich diese Mechanismen, wie Inhalte gefunden und wiedergegeben werden, sich ändern. Also so klassische Ranking-Faktoren, die wir bisher gekannt haben, treten in den Hintergrund und stattdessen rücken eigentlich Training, Semantik und Kontext in den Vordergrund. Und wenn du mich jetzt nach den drei wichtigsten Mechanismen fragst, dann würde ich sagen, einerseits Präsenz in den Trainingsdaten. Also diese LLMs, die bauen sich ja gigantische Content-Sammlungen auf denen sie trainiert werden. Und wenn eine Brand eben häufig in diesen Trainingsdaten vorkommt, dann ist natürlich die Chance gut, dass der AI so im passenden Kontext einfließen lässt. Und wenn meine Informationen jetzt nicht Teil dieser gelernten Trainingsdaten sind, dann wird sie via Live-Suche, also sogenannten Retrieval, nachträglich hinzugefügt. Und hier muss ich eben auch wieder omnipräsent sein, um überhaupt in Frage zu kommen. Also diese zweite Chance, wenn du es so willst, kriegen eigentlich nur diejenigen Unternehmen, die tatsächlich sichtbar sind und sich im Vergleich zum Trainingszeitpunkt verbessert haben. Das ist ein klares Winner-Takes-It-All-Prinzip.
Ja, ich meine, wenn du dir überlegst, das ist ja vor einem Jahr, glaube ich, doch die Debatte gab, oder vor eineinhalb Jahren, wir sperren den Crawler aus. Du erinnerst dich. Ja. Wir bauen Code-Schnipsel auf die Webseite, der Crawler bleibt draußen. Das war klingend, glaube ich, vor allem bei den Medienhäusern rum. Die haben das natürlich jetzt Kehrtwende gemacht und schnell wieder dagelassen. Wenn du dir jetzt auch diese klassischen SEO-Modalitäten siehst, zum Beispiel bei uns auf unserer Agenturseite, wir nutzen Yoast. Kennst du ja, Yoast ist ja so eine schöne SEO-Lösung, einfache SEO-Lösung, aber super smart. Und selbst die haben jetzt sozusagen LLM-Visibility mit eingebaut. Und eben weisen dich darauf hin, wie du die Webseite strukturieren musst und dass du sozusagen bitte nicht den Crawler, ähnlich wie den Google-Crawler, den eben nicht aussperrst, weil sonst eben du nicht sozusagen in den LLMs berücksichtigt wirst. Und das finde ich schon irgendwie so eine Sache, was schon interessant ist, ne? Weil natürlich am Anfang, also, ja, wir sperren alles aus und wir kriegen das schon selber hin. Und jetzt ist natürlich die Nutzung, der Nutzer gibt sozusagen leider dem Markt dann recht. Jetzt nutzen wir immer mehr Leute und jetzt auf einmal, Moment mal, die IT hat aber das ausgesperrt und der Datenschützer meinte, das sei nicht gut. Mhm. So, deswegen meine Frage wäre so ein bisschen, habt ihr so Branchen, die jetzt schon direkt davon profitieren? Also habt ihr bei euch im Portfolio, du hast jetzt gerade diese Nahrungsergänzungsmarke bzw. Case genannt bei dir, bei euch im Portfolio, habt ihr auch so, ich meine, ihr seid ja auch viel unterwegs auf Events, redet auch mit anderen Firmen, mit anderen Beratungen, wie auch immer, diskutiert ihr da so Bereiche schon, wo es jetzt schon einen Impact hat?
Also ich sehe tatsächlich keine bestimmte Branche, die hier besondere Vorteile hat. Also ich meine, wir haben jetzt in der Zwischenzeit, glaube ich, über 150 solche LLM-Assessments gemacht, wo wir wirklich uns mal von außen angeschaut haben, wie gut ist eine Brand positioniert. Und da siehst du gewisse Unterschiede, beispielsweise, dass im Healthcare-Sektor deutlich mehr Vertrauen in Third-Parties gesetzt wird, also große Informationsplattformen. Ich meine, kennen wir klassisch natürlich auch aus der klassischen Google-Suche, dass man gerade bei solchen sensiblen Themen sich rückversichern will und jetzt vielleicht nicht den Tablettendealer von nebenan als vertrauenswürdige Quelle nimmt, sondern lieber das Gesundheitsministerium. Wo wir aber tatsächlich deutlichen Impact sehen, ist bei der Frage, wie eine Brand bisher eigentlich ihren Go-to-Market aufgezogen hat. Also ganz branchenunabhängig. Also Unternehmen, die schon immer traditionell stark im Brandbuilding waren, so wie viele große Consumer-Brands beispielsweise, haben einen deutlichen Startvorteil. Und im Gegenzug dazu gibt es aber eben auch solche Unternehmen, die die Marke bisher eher in den Hintergrund gestellt haben und sich voll auf Performance-Marketing konzentriert haben. Und für diese Brands wird die Luft jetzt natürlich dünn, weil sie keine wirklich nachhaltige Digital Legacy aufgebaut haben und jetzt entsprechend auf einmal in dieses Digital Brand Building investieren müssen. Lustigerweise ist es aber gleichzeitig so, dass es genau diese Brands sind, die wirklich im Performance-Marketing immer sehr weit waren, die jetzt genau verstehen, dass sie agieren müssen, weil die natürlich digital unglaublich fix sind und sehr gut da drin sind, digitale Themen sehr agil und sehr schnell zu durchblicken. Also die verstehen genau, dass jetzt ihr Kodak-Moment gekommen ist und dass sie sich jetzt eigentlich anpassen müssen, weil wir sehen jetzt schon tatsächlich, dass die Customer Acquisition Costs für Brands, die in LLMs nicht sichtbar sind, steigen, weil eben dieser Upper-Funnel-Effekt so einen extremen Impact hat. Und das Gleiche gilt auch für Brands, die bislang einen Großteil ihrer Customer Activation beispielsweise im SEO im Upper-Funnel betrieben haben, aber außerhalb der Website nicht aktiv waren. Also ich kenne Unternehmen, die seit der Einführung von AI-Overviews ihren Paid-Marketing-Spend um 25-40% erhöhen mussten, nur um eine stabile, also in Klammern Ausrufezeichen, stabile, nicht eine wachsende Customer Base zu halten. Und es zeigt einfach wirklich, was für Effekte man heute tatsächlich schon sieht, aufbauend auf LLM-Visibility. Dementsprechend ist es auch eine Frage der Marketing-Effizienz. Es ist Teil eines neuen Channel-Mixes, was aus meiner Sicht viele Unternehmen in den nächsten 6-12 Monaten auch wirklich spüren werden, wenn sie den Schalter nicht umlegen. Aber wenn du mich jetzt wirklich nochmal, um auf die Startfrage zurückzukommen, nach Branchen fragst, da hat jeder so ein bisschen sein eigenes Päckchen zu tragen. Ich meine, klar ist jetzt vielleicht ein Publisher relativ visibel in LLM-generierten Antworten, aber gleichzeitig fällt ihm natürlich die gesamte Monetarisierungsstrategie weg. Also insofern dieses ganze Spiel wird nochmal komplett neu gemischt. Classified Businesses, traditionell extrem stark. Und auch da ist jetzt einfach wieder sehr, sehr viel Bewegung drin. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Apps in ChatGPT, dass da jetzt beispielsweise in Booking.com, in Expedia etc. natürlich wieder voll einsteigen, um da eben wieder ihre Market Shares dann über ChatGPT zu steigern.
Ja, ich glaube, jetzt kam ja der Atlas raus letzte Woche, der Browser, der gelauncht ist. Das heißt, sie greifen da an. Das nächste Thema war, Walmart hat eine Kooperation mit ChatGPT, Direct Checkout über ChatGPT. Ich glaube, da sind jetzt so Themen, die noch im E-Com dazukommen werden, wo wir uns jetzt alle irgendwie super spannend drauf vorbereiten. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema, sind wir mal jetzt OpenAI, als Unternehmen super krass bewertet, umsatzmäßig und profitmäßig so lala, sage ich jetzt mal. Also verhältnismäßig zur Bewertung ist ja auch okay, ist ein Zukunftsthema. Aber ich glaube schon, worauf hinaus wird, das wird sicherlich, und da bin ich gespannt und da luchen wir alle drauf aus unserer Digitalbrille und Digitalmarketer, es wird sicherlich irgendwann, also ich vermute, dass es irgendwann mal ein Werbeprogramm geben wird, irgendwie. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Plus unter anderem natürlich auch die Möglichkeit, eben wie wir es gerade mit Walmart, wie es gerade mit Walmart auch gesagt habe, also diese Direct-Checkout-Themen. Es wird eine Shopify-Implementierung geben. Du hast jetzt ja schon Konnektoren, die sozusagen, bei dem du schon in ChatGPT mit deinen unterschiedlichen Datenquellen arbeiten kannst. Dann kommt ja noch das große Thema MCP, wird ja auch noch kommen. Also das ist echt eine spannende Zukunft, weil sich viel bewegt. Man hat irgendwie so Altes, Gelerntes ist da. So, das, glaube ich, helfen einen zu verstehen, wie die Internetwelt funktioniert. So ein bisschen weiß es keiner, finde ich, weil du weißt ja auch, wie es ist. Wir können ja mutmaßen, wir können Tests machen, wir können irgendwie messen, schauen. Es ist immer wieder spannend, dass auf LinkedIn viele damit sich schmücken und sagen, ich weiß, wie es geht. Ich stelle dir GPT so ein, dann hast du mehr Kunden. Das finde ich immer so geil. Absolut. Aber jetzt, was müssen Unternehmen denn jetzt künftig machen? Also müssen wir eigentlich für Sprachmodelle schreiben, ähnlich wie wir früher SEO gemacht haben, oder wie sieht dann so eine Strategie praktisch aus? Du hast es gerade vorhin erzählt, ist Analyse und die Steps, aber so Quick Wins, was wären deine Quick Wins?
Ja. Also ich meine, prinzipiell noch ein Satz, also es ist keine Frage, ob sich tatsächlich die LLMs in den Lower Funnel bewegen, sondern wirklich nur wann. Also ich meine, ich habe bisher selten erlebt, dass Google so stark pusht auf ein Produkt wie jetzt beispielsweise gerade eben auf AI Max, was aus meiner Sicht die Grundlage sein wird, um in AI Overviews, in AI Mode etc. sichtbar zu sein. Also dementsprechend, man sollte sich nicht darauf ausruhen zu sagen, ist ja nur ein Upper Funnel Thema. Wenn wir tatsächlich über Mechanismen sprechen, sehen wir tatsächlich den stärksten Impact in Social Media, und da reden wir tatsächlich über Organic Social, also wie wird in Organic Social über die Brand gesprochen, dann sollte man tatsächlich den Einfluss der Website weiterhin nicht unterschätzen, und das ist, wo SEO auch weiterhin eben mit diesem Spillover auch ins Spiel kommt, aber das Game verändert sich. Also was wir in einem Projekt zum Beispiel rausgearbeitet hatten, war, dass ich, das haben wir über eine Logfile-Analyse rausgefunden, war, dass sich der ChatGPT-Crawler komplett anders verhält als jetzt beispielsweise ein Google-Crawler, weil ganz verkürzt gesagt, der ChatGPT-Crawler ist halt einfach bei Weitem nicht so ausgereift. Dementsprechend hat er viel, viel größere Probleme, auf gewisse Seiten zuzugreifen, und dadurch sind gewisse Seiten auch unsichtbar für ChatGPT. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Quick Wins im Bereich Tech. Und dann geht es tatsächlich um die Frage Third-Party-Content und User-Generated-Content. User-Generated-Content können zum Beispiel Produkt-Reviews sein. Ich meine, das ist kein Quick-Fix, aber LLMs zwingen Unternehmen tatsächlich auch, sich stärker mit ihrer Servicequalität etc. auseinanderzusetzen, weil es jetzt natürlich unglaublich visibel wird, wenn irgendwas am Produkt, am Service nicht stimmt. Aber tatsächlich dieses Thema Third Party ist eins der wichtigsten, und das sind dann eben solche Themen wie beispielsweise Reddit, auch wenn ich da immer ein bisschen vorsichtig wäre. Ich meine, wir haben ja jetzt diese riesengroße Reddit-Wave, aber wir sehen es tatsächlich. Und es macht einerseits auch Sinn, weil es ist nämlich genau das, was User wollen, echten Content von echten Menschen. Ich würde es aber auch nicht überbewerten. Wir sehen gerade eben schon auch immer weiter, dass diese Bedeutung von Reddit abnimmt und für ein paar unserer Kunden obviously auch komplett irrelevant ist. Und dass eben es immer so sehr, sehr stark drauf ankommt, in was für einem Business Model du eigentlich unterwegs bist, um wirklich rauszuarbeiten, was ist jetzt die Third Party, die relevant ist. Und dementsprechend werden solche Themen wie PR, Thought Leadership etc., also PR in Klammern digital, LLM interessiert sich nicht dafür, dass du jetzt irgendwie
Anzeiger bist,
sondern es geht tatsächlich um PR im digitalen Raum, und das sind einfach Aspekte, die immer relevanter werden, und du kannst da eigentlich sagen, dass die PR eigentlich doppelt zündet, weil sie überzeugt einerseits Menschen, wenn sie eben auf dieser entsprechenden Seite ist, aber sie trainieren auch Maschinen, und ich muss sagen, aus User-Sicht glaube ich, dass das eine der bereicherndsten Entwicklungen ist, die es überhaupt geben kann, weil wir dadurch zu gutem und ehrlichem Marketing gezwungen sind. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt mal ehrlich in die Augen schauen, wer von uns hat jemals eine Liste mit, das sind die besten 10 Upcycling-Ideen für deinen alten Bilderrahmen gelesen? Also ich nicht, aber es war halt in der Vergangenheit
SEO-Strategie.
Eine gute SEO-Strategie, die auch funktioniert hat, aber für den User natürlich nur bedingt einen Mehrwert gestiftet hat. Und auch wenn die AI jetzt in ihren Antworten noch nicht immer das Attribut intelligent verdient, aber das wird sich ja auch weiter ändern. Also ich meine, erinnere mich an die ersten Tagen, wie strunzdumm die Antworten da waren und wie sich das jetzt weiterentwickelt hat. Ist es aus dieser Sicht gut, weil die Antworten werden besser, weil die AI sich nicht für Fluff interessiert, sondern für echte Insights, also für klare, faktengesättigte Aussagen. Also statt jetzt zum Beispiel, wir sind führend in Innovationen, ich denke jetzt gerade irgendwie an den klassischen schwäbischen Mittelständler, ist es dann eher so, dass Aussagen wie unser Produkt steigert laut unseren internen Studien die Effizienz um 17%, was natürlich viel besser funktioniert in einer Content-Strategie, weil das sind genau solche Aussagen, auf die sich LLMs stürzen und die sie lieben. Dann geht es tatsächlich auch um Struktur und Semantik, also um Entity-basiertes Schreiben. Das heißt, es geht nicht mehr darum, Keywords aneinander zu reihen, sondern es geht darum, Personen, Produkte, Themen klar zu benennen und miteinander
und zu erklären,
um die Expertise zu zeigen. Ah, genau. Also und da kommen wir dann eben nochmal zu so einem erweiterten EEAT-Prinzip. Also EEAT ist aus dem Google Kosmos, Expertise, Experience, Authoritativeness und Trust. Das war ganz, ganz lange eben so ein Content-Prinzip und das zählt auch bei LLMs, nur dass es da nochmal weitergeht, weil es über die eigene Website hinausgeht, sondern eben auch Testimonials, Kundenbewertungen, Case Studies auf Third Parties so relevant werden. Und das ist eben genau das, wo die LLMs ihre Fakten rausziehen. Und dementsprechend sollten auch in solchen Kommunikationsstrategien Widersprüche vermieden werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier in diesem Podcast erzähle, Omax hat 100 Mitarbeitende und das LLM liest es aus und in Realität haben wir aber tatsächlich über 300, was auch überall steht, dann wird das natürlich ein LLM verwirren. Und es wird sich zweimal überlegen, zitiere ich diese Quelle jetzt, weil irgendwas ist da fishy.
Ich glaube auch, also ich glaube vor allem das Thema besser werden und den Antwort, so die Hater sagen, ja, das ist alles noch nicht ausgereift und wir hatten ja, glaube ich, vor 2 Wochen, habe ich es dir auch geschickt, diese einen Fall mit, wir hatten es auch im Podcast mit Jens besprochen, mit Australien, McKinsey musste Geld zurückzahlen, weil die Studie, die dort erwähnt wurde von der KI, offensichtlich erfunden war, die dort zitiert wurde, es ging um irgendwie Effizienzsteigerungen und dann denke ich mir mal, ja, schon, okay, das ist ein Fehler, aber da war offensichtlich der Berater oder die Beraterin zu unfähig, das LLM zu benutzen, weil, also da steht ja extra unten dabei ein Disclaimer, die LLM können Fehler machen, man muss es schon double checken. Es geht ja darum, die Effizienzsteigerung dann irgendwie auch zu machen und sich Zeit zu sparen, um dann vielleicht die Zeit zu nutzen, drüber nachzudenken, was das LLM produziert hat, weil wenn wir sozusagen nur darauf gehen, naja gut, also das ist dann so und dann denke ich, vertraue da schon blind, das funktioniert ja auch nicht. Es funktioniert ja auch nicht so mit Publishern und mit Medienhäusern, oder? Jeder vertritt seine eigene Meinung, der Redakteur hat irgendwie so, dann kannst du natürlich auf Studien zurückweisen, dann musst du die Studien dir anschauen, dann, ah Moment mal, der Redakteur schreibt oder der Journalist oder die Journalistin schreibt in dem Kontext, wie ist es da? Also du weißt, was ich meine, dieses Problem des Outputs. Das gab es auch vor dem LLM schon, dass ich erinnere, möge hier meine Lehrer aus dem Gymnasium in Oberbayern nochmal zitieren, liebe Grüße in dem Fall. Das Internet ist immer schlecht, alles, was ihr da drin habt, ist falsch. Wikipedia ist schlecht und Wikipedia ist amateurhaft. Weil wir natürlich irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, wir haben keinen Bock mehr auf die bayerischen Schulbücher, sondern wir saugen uns alles aus dem Netz. Ähnlich das ist jetzt sozusagen hier die Bewegung und ich glaube, das ist so ein bisschen die Chance auch, aber auch ein bisschen auch eine Gefahr. Ne? Also ich glaube, so letzte Thema, um abzurunden, ist so neben dem Thema, was kann man machen, was ist denn super für die Insights, die du hier mitgebracht hast, ist so, aber was bedeutet das eigentlich dann für uns als Gesellschaft? Weil so jetzt du weißt ja, die politische Situation, wie sie gerade traurigerweise auf der Welt ist, ist keine so rosige, wo wir uns hinbewegen, gefühlt 30 Jahre wieder zurück oder 40 von der Denke. Und wir sind in der Hand der USA und in Europa kannst du jetzt Mistral nennen, ob das jetzt sozusagen immer noch, ich hoffe, das wird kein Wirecard 3.0, ich will es jetzt nicht zu laut sagen, weil es am Ende auch nur meiner Meinung nach irgendein zusammengestöpselter Rapper ist, aber gut, Spaß. Mistral macht natürlich tolle Arbeit. Aber du weißt, was ich meine, so wir sind echt abhängig davon. Das Thema Energie ist ja ein Riesenthema, wenn man sozusagen da dem glauben möchte, wie die OpenAI das ausbauen will, brauchen die irgendwie 28 Atomkraftwerke, habe ich gelesen. Ist ja nicht so geil. Also wie siehst denn du das so gesellschaftlich?
Ja, also prinzipiell, ich meine, also kleiner Exkurs, bei uns hieß es immer, Wikipedia ist keine Quelle. Das war
ja, genau,
bei uns in Baden-Württemberg immer die Aussage. Und auf der anderen Seite, ich glaube, es geht insgesamt um digitale Kompetenz. Also ich meine, jeder, der mal schon von seiner Tante einen WhatsApp-Kettenbrief gezeigt bekommen hat, weiß einfach, wie relevant kritisches Denken eigentlich nicht erst seit dem Aufkommen von LLMs ist, sondern seitdem gewisse Akteure eigentlich seit 10 Jahren das Netz mit Falschinformationen fluten. Und auch bei LLMs muss man sagen, also ich bin ein großer Fan dieser Technologie und ich glaube auch an die Zukunftsträchtigkeit und an das Gute, das bewirken kann, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das muss man auch immer ganz klar sagen. Also ich meine, wenn LLMs die neuen Gatekeeper von Informationen sind, dann steht natürlich wahnsinnig viel auf dem Spiel, und zwar Transparenz, Vielfalt von Meinungen, aber auch unsere Fähigkeit, Quellen zu bewerten. Und gesellschaftlich müssen wir uns dann natürlich fragen, wie stellen wir sicher, dass die Maschine fair kuratierte Antworten tatsächlich liefert. Und, also ich sehe da eigentlich drei Implikationen. Nummer eins ist die Transparenz der Antworten, weil viele KI-Modelle natürlich Antworten ausspucken, ohne die Quellen klar zu belegen. Also es wird mehr, und wir sehen auch in AI-Mode, dass da immer mehr Quellen hinzugefügt werden, nur dass niemand draufklickt. Das ist die Downside. Aber prinzipiell möchte ich halt in keiner Welt leben, in der meine Kinder kritisches Denken verlernt haben und die AI eigentlich zu so einer Art allwissendem Orakel erheben. Weil insofern haben wir alle, vor allem aber auch die entsprechenden Tech-Konzerne, eine riesige Verantwortung. Der zweite Punkt, den ich sehe, ist Vielfalt und Minderheitenstimmen. Also wenn Informationen durch so ein Nadelöhr weniger AI-Modelle fließen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass Mainstream-Quellen und Mehrheitsmeinungen überrepräsentiert sind. Also das heißt, dass Nischenperspektiven untergehen, und dementsprechend müssen Gesellschaften und Entwickler sicherstellen, dass Trainingsdaten vielfältig und inklusiv sind. Da tut Diversität einfach Not, selbst oder vielleicht auch gerade für Maschinen. Ich meine, wir haben alle gesehen, was passiert ist, als Grok trainiert wurde.
Ja, wollte ich gerade sagen. Stark
aufbauend auf X-Daten. Und ich glaube, wenn man eine AI als rassistisch bezeichnen kann oder will, dann kann man Grok als solche bezeichnen, weil da natürlich aus einer sehr, sehr unmoderierten Plattform enorm viele fragwürdige Meinungen und Aussagen übernommen wurden. Und der dritte Punkt, den ich gern machen würde, ist tatsächlich Quellenkompetenz und Bildung. Also in so einer AI-kuratierten Welt ist eine Medienkompetenz einfach noch wichtiger als bisher. Also Nutzer müssen eigentlich lernen, eine AI-Antwort einzuordnen. Woher könnte das stammen? Ist es logisch? Brauche ich eine zweite Meinung? Und das ist einfach was, dem die Bildungssysteme wirklich gerecht werden.
Ja, ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, weil wir natürlich auch, du hast das Stichwort Medienkompetenz, hier auch eine kleine Anekdote. Meine Frau macht gerade das Thema Medienkompetenz und will es massivst irgendwie ranbringen an Eltern, an Zielgruppen. Wir sehen es ja im Bekanntenkreis, gut, jetzt sind wir ein bisschen jünger und die anderen Eltern in der Schule sind ein bisschen älter, sorry dafür, ist halt so. Aber was mich halt erschreckt ist, wie lange das Internet schon da ist, wie lange sind die sozialen Medien schon da und wie wenig Knowledge hat man damit erstmal im Umgang, was das für einen Impact auf die Kinder hat. Zweitens natürlich hast du gerade einen wichtigen Satz gesagt, nämlich das kritische Denken, was generell, glaube ich, den Mensch auch ausmachen sollte. Und ich glaube, durch einen vermehrten unkontrollierten Medienkonsum, gerade bei jüngeren Kindern unter 12, ja, gibt es ja Studien, die sagen, unter 12 sollte man kein Smartphone geben, weil man sieht wirklich da in Hirnschäden, beziehungsweise das Gehirn entwickelt sich schlechter. Was ja eigentlich auch logisch ist, bedeutet jetzt nicht, dass sozusagen hier die These aus den 80ern, 90ern Fernsehen schauen macht pauschal blöd, sondern die Dosis macht. Ich glaube, dass da halt sehr viel Arbeit ist, und ich glaube traurigerweise, ich würde es mir wünschen, aber wir können uns da nicht auf die Politik / auf die Bildungsinstitute, weil wir halt immer noch in einem veralteten Bildungssystem leben, und ich glaube eher, dass es unsere Generation sein muss, also wir, die sozusagen aufgrund von unserem Know-how, aufgrund von unserem ja, auf unserem Wachstum, wie wir uns weiterentwickelt haben, was wir gelernt haben. Ja, ich sage immer wieder, ich bin ein Millennial, so 91er. Das heißt, ich kenne eigentlich nichts anderes, als es kommt was Neues. Und für meinen Vater, der jetzt auch technisch affin ist, für den ist sozusagen der Sprung vom Farbfernseher zum Flachbildschirm war riesig. Für mich war es so, ja, nee, es waren 5 Jahre und dann haben wir einen neuen Fernseher. Also weißt du, was ich meine? Das heißt, ich glaube, es muss da deutlich, deutlich, deutlich von unserer Generation auch der Wille sein, sich durchzusetzen, auch alte Muster aufzusprengen in der Schule, in Bildungseinrichtungen, weil es ist 0,0 Medienkompetenz da. Und dann kommt jetzt noch die KI on top. Das ist so ein bisschen noch das, was ich bei uns oder was du ja auch oder was wir als Beratung in unseren Firmen und bei unseren Kunden ja auch oft sehen. Ich sehe es ja auch in dem AI-Thema. Wir machen jetzt viel Bewegtbild, viel Video, viel Themen, rede mit großen Filmproduzenten und mal höre einfach, weil es mich interessiert. Es gibt halt da wirklich sozusagen schon eigentlich das große Problem und ich glaube, das ist, oder die Herausforderung ist, du kannst auf eine alte Denke und auf eine alte Struktur nicht die KI drüber stülpen. Die wird dir die Probleme nicht lösen, die wird dir sozusagen die Probleme wahrscheinlich noch offenkundiger darlegen und ich glaube, dafür muss es ein Mindset geben und ja, also das ist so ein bisschen da. Ich habe ein schulpflichtiges Kind, 2. Klasse, ich bin echt immer noch erschrocken, wie es da läuft. Ist jetzt nicht alles schlecht. Ich schaue zu meiner Nichte nach Holland als Beispiel. Da fängt schon an, dass die überhaupt keine Schulsachen mitnehmen muss und Digital gelernt bekommt in der Schule als wichtig und das Kritische hinterfragen. Und ja, und wir leben immer noch mit dem Greenlight Book 1, was ich sozusagen mit 500 Kindern davor, die das Buch hatten, bis 98 mir anschauen kann, wer das Buch hatte. Weißt du, was ich meine? So, das heißt, ich glaube, ja, das absolut. Wird unfassbar wichtig. Und da haben wir eine große, große Verantwortung, weil die anderen, sage ich jetzt mal, sind nur auf Business aus. Dem brauchen wir nicht warten, dass die KI-Labels machen und sagen, ja, wir kümmern uns schon drum und wir machen schon eine Taskforce und so. Also es ist echt schön, aber man muss, glaube ich, auch, so wie wir auch sind, du ja auch, schon auch kritisch die Dinge auch hinterfragen und offen ansprechen. Und deswegen müssten wir ein Medienkompetenz-Produkt zusammenbauen.
Ja, lass uns offline drüber sprechen.
Machen wir. Aber das machst du dann mit meiner Frau, weil die ist da viel weiter. Ich habe da keine Ahnung.
Auch sehr gerne. Nee, ich meine, am Ende des Tages, also ich stimme dir vollkommen zu. Und ich meine, wir müssen die Aufseher beaufsichtigen und wir dürfen die Tech-Konzerne da auch nicht aus der Verantwortung lassen. Und ich meine, jetzt ist so ein EU-AI-Act auf der einen Seite natürlich was, wo Menschen berechtigt sagen, das ist ein Wettbewerbshindernis und das hemmt Fortschritt. Und ich meine, wir haben es ja gesehen. Ich meine, die EU hat eigentlich zur letzten Ecke der Welt gehört, in denen AI-Overviews und AI-Mode ausgerollt wurden. Andererseits dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen, wie wertvoll der Schutz von Informationen, der Schutz von Daten, der Schutz von Pluralität ist. Dementsprechend bin ich da ein großer Verfechter, wenn auch gerne mit etwas weniger Bürokratie und ein bisschen mehr Hands-on-Mentalität. Weil Fakt ist, wenn sie richtig eingesetzt ist und in die richtigen Bahnen gelenkt ist, dann kann die AI wirklich eine fantastische Hilfe werden, ohne dass wir eben diese Transparenz und diese Pluralität opfern. Aber dafür müssen wir alle miteinander jeden Tag aufs Neue aufstehen und dafür kämpfen und helfen, eben solche Produkte auch besser zu machen.
Ja, das finde ich auch. Und das hast du, das ist ein schöner abschließender Satz. Und ich glaube, die Sache ist immer noch nicht nur das Schwarz-Weiß-Denken, also entweder nur voll AI oder voll Datenschutz, sondern wir müssen da uns irgendwie in Europa auch wieder trauen, Dinge vielleicht mehr hands-on zu machen, ohne sozusagen unsere Grundwerte zu vergessen. Und es gibt ja sehr viel schlaue Leute in Europa. Und natürlich auch nochmal liebe Grüße an Mistral. Ihr kommt sicher auch mal in den Podcast. Es war nur Spaß. Ich habe euch lieb. Euer Open Source ist echt geil. Model ist geil. Dementsprechend alles fein. Wir müssen halt schauen, dass wir jetzt hier mal aus dem Quark kommen, auch in Deutschland oder in Europa, weil wir schon, du sagst ja, sonst würdet ihr auch nicht so positiv gut wachsen, wenn die Transformation schon so schnell da ist, weil ich glaube, das Internet wird sich durchsetzen. Ich glaube, wir können uns jetzt darauf festsetzen, dass das Internet schon jetzt sich durchsetzen wird, oder Felix? Und für unsere Zuhörer und Zuhörer sagen, ich glaube, das wird bleiben.
Ich bin mir relativ sicher, ja. Und die Frage ist dann aber natürlich, wer geht mit gutem Beispiel voran, ne? Also wenn du jetzt den Geschäftsführer hast, der weiterhin seine Assistenz die E-Mails tippen lässt, statt dass er eine AI zur Unterstützung nimmt, der kann natürlich nicht auf eine kredible Art und Weise Change in seinem Unternehmen einfordern. Und dementsprechend ist da auf individueller Art Ebene sehr, sehr viel zu tun. Gleichzeitig, kleiner Fun Fact noch, ist es aber so, dass eben im Land der Porsches, der Miles, der Bulthaupts etc. Es so ist, dass Deutschland weltweit auf Rang 3 des Anteils der zahlenden ChatGPT-Nutzer ist. Das heißt, unsere Technologieverliebtheit, die ist weiterhin da und das ist eine gute Nachricht. Und jetzt gilt es aber eben, das wirklich in geregelte und strukturierte Bahnen zu bringen, um da dann wirklich auch einen echten Wettbewerbsvorteil rauszuziehen.
Auf jeden Fall. Das hast du schön gesagt. Und Felix, vielen Dank, dass du da warst. Und es war super interessant und super spannend. Ich hoffe, für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Seid gespannt. Jens hat schon wieder super tolle Gäste organisiert. Große Namen. Hatte mir gestern noch verkündet. Und Felix, freu dich auch. Schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir alles Gute für Ormax, für dich. Und bis bald.
Danke dir, Max. Hat mich sehr gefreut, dabei sein zu können. Cooles Gespräch.